wir waren sicherlich alle schon mal in einem Möbelhaus.
Hoffentlich.
Ich gehe davon aus, weil wir haben mit dem Möbelhaus Hofmeister gesprochen. Um genau zu sein, mit Karl Friedrich Hofmeister, der ist Leiter Vertrieb, Einkauf und Marketing.
Da hat man den richtigen Gesprächsgast bei uns am Mikrofon, weil wir haben ja über verschiedene Themen gesprochen. Wie geht ein Möbelhaus mit aktuellen und zukünftigen Trends um? Thema Nachhaltigkeit.
Vor 2 Jahren gab es da in dem Unternehmen auch einen riesen Brand, stand auch in der Zeitung und kam in den Medien überall. Und die Firma Hofmeister sieht es aber als Neustart. Und warum das so ist, das werdet ihr jetzt dann auch erfahren. Viel Spaß in der Folge. Wo sind denn eure Ursprünge und wie seid ihr überhaupt entstanden?
Ja, ist eine gute Frage. Wie fasst man jetzt eigentlich 132 Jahre Firmengeschichte so mal schnell in 2-3 Minuten zusammen? Entstanden ist bei uns alles im Kirchheim am Neckar. Das liegt so ja, auf halber Strecke von Ludwigsburg nach Heilbronn oder zwischen Stuttgart und Heilbronn für die Hörer, die jetzt nicht aus der Region kommen. Ganz klein, beschauliches Dorf, kleine Schreinerei, noch in der Vorkriegszeit, tatsächlich noch vor dem Ersten Weltkrieg, 1892 gegründet, vor 5 Generationen mittlerweile. Und dann eben stetig gewachsen, stetig weiterentwickelt, gerade natürlich dann geprägt durch Auf- und Abs von den 2 Weltkriegen. Nach dem 2. Weltkrieg dann in der 3. Generation von meinem Opa und seinen 2 Brüdern dann groß gemacht. Ja. Die 3 jetzt klassisch damals noch. Der 1. musste Polstermeister werden, der 2. Schreinermeister und der 3. durfte dann studieren, kaufmännisch, was ja damals absolut eine Seltenheit noch war. Und dann expandiert Stück für Stück. Mittlerweile 1000 Mitarbeiter und 11, 12 Standorte. Der 12. kommt jetzt dazu. Ja, und immer Familienunternehmen, ja. Also ganz pragmatisch, bodenständig, ganz viele Mitarbeiter, die ganz viel geleistet haben über viele Jahre, ein stetiger Prozess. Ja. Also nicht von heute auf morgen über irgendeinen Investorendeal groß geworden, sondern tatsächlich eine lange Firmengeschichte, auf die wir auch stolz sind.
Es hat sich hier unheimlich viel verändert, wie wir vorhin auch mitbekommen haben. Ich meine, wir sind hier angekommen, die Julian und ich, und dann wird man hier gleich freundlich empfangen. Du hast uns hier durchgeführt. Und ich bin wirklich gespannt, wie sich das Gespräch entwickeln wird, weil so wie sich Hofmeister verändert hat mit den verschiedenen Generationen, da hat sich einiges getan und da gehen wir jetzt auf die einzelnen Punkte drauf ein, da freuen wir uns drauf. Aber mit wem haben wir es denn überhaupt zu tun? Wer bist du, wie heißt du und was ist deine Aufgabe bei Hofmeister?
Ja, mein Name ist Karl Friedrich Hofmeister, ich bin 28 Jahre jung und stehe in der 5. Generation für unser Familienunternehmen Möbel Hofmeister in Möbel-Einzelhandelsunternehmen im Großraum Stuttgart. Ja, wie das so ist in so einer Nachfolge von so einem Familienunternehmen, natürlich irgendwo generalistisch unterwegs, habe aber meine Hauptaufgabenfelder im Einkauf, Vertrieb und Marketing. Ja, und 28 Jahre, mein Vater ist jetzt, ich darf es wahrscheinlich gar nicht sagen, ich hoffe, dass er es nicht hört, ist jetzt knapp über 60. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Überschneidung und ich habe noch ein bisschen Zeit, um alles zu lernen. Aber so Stück für Stück nehme ich Ihnen ein bisschen die Aufgaben weg. Und cool. Es macht unheimlich viel Spaß.
Ist es dann sozusagen Junior-Chef?
Oder? Ja, Junior-Chef. Es ist immer so ist ein gutes Thema. Junior muss ich immer aufpassen, weil wenn ich der Junior bin, dann ist er der Senior. Und nicht, dass er jetzt gleich zur Türe reinkommt und uns die Mikrofone wegreißt.
Okay, verstehe. Ja, gut, alles klar. Aber da muss ich auch sagen, also ich hoffe schon, dass er es hört. Dann haben wir ja einen Hörer mehr. Das ist ja schon ganz gut für den Podcast.
Ich werde es ihm schicken. Ja.
Sehr gut. Definitiv interessant auch von der Geschäftsführerebene mal jemanden im Podcast zu haben. Und ich meine, die Firma Hofmeister, Möbelhaus Hofmeister, das kennt man. Und da sind wir natürlich auch stolz, dass wir heute hier sein dürfen, dass du mit uns sprichst und dass wir so ein bisschen in eure Geschichte, in das ganze Thema Möbelhäuser mal eintauchen können. Wir hatten ja auch schon einen Schreiner zu Gast und dadurch ist es halt jetzt wirklich toll und da jetzt euch auch nochmal zu haben als Firma Hofmeister. Jetzt spielen wir den Ball mal rüber zum Ju, der hat ja hier immer die schlauen Fragen.
Ich habe gerade schon überlegt, wie du jetzt den Ball abspielst, aber
einfach rüberspielen.
Einfach abspielen. Genau, tauchen wir einfach mal ein. Du hast uns ja vorhin hier schon wirklich durchs Möbelhaus durchgeführt, hast uns ein bisschen gezeigt, wie sich das so in den Jahren verändert hat, wie ihr auf die Kunden eingeht und so weiter. Aber vielleicht kannst du uns mal so mitnehmen, wie sich die Ansprüche der Kunden tatsächlich an ein Möbelhaus in den letzten Jahren geändert habt?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Anforderungen, die Bedürfnisse von Kunden generell haben sich über die letzten Jahre stark gewandelt. Jetzt bin ich jung, aber habe das durchaus jetzt mitbekommen. In so einem Familienunternehmen wächst natürlich von klein auf irgendwie rein und bist immer mit dabei. Und am Abendbrottisch sind das ganz normale Themen. Und in den letzten sag ich mal, 15 Jahren hat sich da natürlich einiges gewandelt. Ja? Die Kunden haben ganz andere Anforderungen, was Digitalisierung angeht, Individualität, Design, auch Ethik und Nachhaltigkeit. Das sind schon Megatrends, die uns, glaube ich, nicht nur im Möbel-Einzelhandel, sondern einfach als Gesellschaft geprägt haben. Mhm. Ich glaube, Grundbedürfnisse, wenn man jetzt mal so in die Theorie, ich bin jetzt noch nicht so lange raus aus der Uni, aber wenn man jetzt so die Bedürfnispyramide von Maslow auspackt, jetzt vorsichtig an alle Sozialwissenschaftler da draußen, habe ich nicht so viel Ahnung von, aber dann sind die Grundbedürfnisse ähnlich, ja, klar. Aber je höher ich dann gehe, in die individuelle Verwirklichung hat sich schon einiges getan. Und das spüren wir natürlich, diesen Transformationsprozess im Einzelhandel. Der ist da, definitiv. Aber Handel ist Wandel und es war immer schon so. Mhm. Und deswegen gehen wir das mit, ja.
Möbelhäuser sind ja eigentlich, denke ich mir gerade so, eigentlich wie auch Klamotten irgendwo. Also die Mode ändert sich. Also wenn ich jetzt denke, wie meine Eltern früher die Wohnung eingerichtet haben oder wie ich das jetzt mache oder auch bei dir, Ju, ja. Ich weiß auch, wie du früher gewohnt hast, da waren die Räume auch anders. Du hast zum Beispiel bei deinem Haus heute eher offene Räume. Das ist ja auch jetzt üblich und da ändert sich auch die Dekoration, die Designs, ja. Auch die Möbelstücke, die werden anders. Man will vielleicht auch cleaner irgendwie wohnen. So. Mhm. Das ist schon interessant. Wenn du jetzt in ein Möbelhaus gehst. Mhm. Worauf achtest du? Wo holst du deine Inspiration her? Was ist für dich wichtig?
Ich glaube, jeder hat ja so seinen eigenen Geschmack und schaut dann, was einem eben zusagt oder auch nicht. Aber tatsächlich jetzt, und man merkt auch so einen Wandel bei euch, wenn man immer wieder auch in einem Abstand durch eure Möbelhäuser geht, dann sieht man schon, okay, es verändert sich da viel und es ist wirklich schon der aktuelle Trend oder was einem so gefällt. Mhm. Also ich glaube, das passt tatsächlich dann so auf die meisten Geschmäcker immer.
Mhm. Ja, ich bin ganz froh, dass du das sagst. Ja. Es wäre auch, glaube ich, schlecht, wenn das nicht so wäre und wenn wir da irgendwie altmodisch rüberkommen oder stehen bleiben. Das ist für uns das A und O, ja. Mhm. Ist ganz klar, wenn der Kunde den Weg macht, und das ist ja heute nicht mehr selbstverständlich, und er in den Laden geht nach einer anstrengenden Woche im Homeoffice, also auch noch sein Zuhause verlassen muss, und dann bei uns auftaucht, dann will er schon inspiriert werden und so Erlebniswelten einfach abgeholt werden. Das ist nicht mehr so wie früher, dass ich vielleicht einfach nur Sofa an Sofa an Sofa stelle. Möchte ich jetzt nicht unterstellen, dass das Generationen davor vielleicht so einfach hatten. Ja. Aber die Anforderungen sind schon da. Ich meine, das ist doch klar. Also ich selber auf Instagram und Pinterest unterwegs. Und wenn du da einmal so ein bisschen eben in der Möbelbubble gefangen bist, dann kriegst du ja gefühlt tagtäglich hunderte Inspirationen. Mhm. Und dementsprechend sind die Anforderungen unserer Kunden dann auch vielleicht höher, ja, als sie waren. Sie sind spezifischer, die Leute wissen ganz gut, was sie haben wollen. Und parallel wandeln sich auch die Räume. Mhm. Ja, also du hast es angesprochen, die Häuser sind heute anders geschnitten, als es in der Vergangenheit war. Und das ist auch normal. Ja. Die Wohnküche, klassisches Beispiel. Wohn- und Speisebereich oder Küche und Wohnbereich verschmelzen heute oftmals in einen. Es gibt noch eine große Insel, wo dann gemeinschaftlich gekocht wird. Auch das Kochen einen ganz anderen Stellenwert bekommen über Social Media und Co. Mhm. Ja, und so müssen wir uns auch anpassen, den Bedürfnissen und den Anforderungen von unseren Kunden, ja.
Nehmt ihr das dann tatsächlich auch durch direkte Kundenfeedbacks zu euch auf? Oder wie tut ihr euch da immer zukunftsweisend oder den entsprechenden Bedürfnissen dann anpassen?
Ja gut, zunächst mal sind wir viel unterwegs. Mhm. Wir sind in Mailand auf Inspirationsreisen jährlich, in Paris. Wir haben es vorhin kurz drüber gesprochen, Benelux, ein ganz großer Inspirationsraum. Die sind immer ein bisschen weiter als wir, eher konservativen Deutschen, zumindest was den Stil betrifft. Und da musst du schon links und rechts schauen, was die Trends sind, definitiv.
Wenn wir nochmal zu euch zurückgehen, ich finde es auch ganz interessant, woher wisst ihr jetzt, okay, was müssen wir definitiv ins Möbelhaus stellen, was ist für die Kunden wichtig, wie tut ihr danach aussuchen, woher wisst ihr, was ist denn für den Kunde da draußen interessant?
Meistens ist es so, dass sich im Wesentlichen und im Kleinen auf Stoffe und Texturen bezieht. Das sind so die häufigsten Themen, die einfach im Wandel sind. Es ist eher selten so, dass wie jetzt bei Corona so ein Thema Homeoffice aufploppt und auf einmal, zack, braucht jeder einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Das ist dann aber auch keine große Herausforderung, das zu erkennen, weil das siehst du dann relativ deutlich, auch in den Absatzzahlen. Mhm. Ja. Vor, glaube ich, 4 Jahren, 3,5 Jahren so ungefähr kamen in den gerade so den Trendsetter-Messen, sage ich mal, Mailand und Paris sind es schon, der Stoff Cord auf, Cordstoff. Mhm. Mhm. Und wenn ihr heute mal in Möbelprospekte schaut, ich weiß nicht, ob das noch jemand macht, aber anscheinend schon, oder mal im Möbelhaus wirklich unterwegs seid, dann sind wahrscheinlich in dieser mittleren Price Range, wo sich die etwas jüngeren Leute bewegen, 60-70% der Sofas Cord, ja. Mhm. Meistens in irgendeinem schönen hellen Stoff bezogen, der also auch noch total unpraktisch ist, aber halt genauso auf Instagram hoch und runter gespielt wird. Ja. Und ja, sowas gilt es dann ja frühzeitig zu erkennen. Aber der Möbelhandel ist grundsätzlich schon stetig. Wir sind jetzt nicht so wie in der Modebranche ganz getrieben. Mhm. Die Sortimente werden bei uns nicht ganz so oft durchgehauen und durchgewechselt. Unsere Einkäufer würden jetzt, ich hoffe, die hören es jetzt nicht, die würden mich erschlagen und sagen, die Wechsel sind viel zu häufig, wir brauchen viel mehr Zeit. Aber es ist schon ein Unterschied zur Textilwelt, ja.
Aber hat sich da nicht tatsächlich auch der Kunde gewandelt, wenn man so zurückdenkt an unsere Eltern oder Großeltern? Die haben sich einmal ein Sofa gekauft und das stand dann da im Wohnzimmer und war halt auch teuer, hohe Qualität und so weiter. Ich glaube, hohe Qualität hat man heute immer noch, aber ist es irgendwie doch so, dass sich die Kunden doch öfters mal eine neue Einrichtung kaufen?
Ich hoffe. Ja. Es tut uns ja nur gut, wenn die Leute öfters sich neu einrichten, weil auch vielleicht einfach neue Gegebenheiten entstehen, verschiedenster Natur. Ich glaube, dass heute definitiv so ist, dass die Kunden sich häufiger neu einrichten, weil sie einfach häufiger auch konfrontiert werden mit neuen Trends. Aber auch familiäre Themen entstehen. Die Scheidungsprozente sind heute wesentlich höher, als sie das vielleicht vor 40 Jahren noch waren. Das heißt, da muss ja jedes Mal eine neue Wohnung dann eingerichtet werden. Das ist jetzt vielleicht ein makaberer Grund.
Ja, aber das ist mit einem Grund, klar.
Aber das sind auch so gesellschaftliche Themen, die sich da entwickeln.
Und auch, also ich fand deine Frage auch ganz gut, weil wir sind ja eh schnelllebiger, gerade aktuell. Das muss ja immer irgendwie wie sich was verändern, sonst langweilen wir uns doch alle. Und das ist auch so ein Punkt, glaube ich, wo dann halt auch viel Inneneinrichtung sich permanent oder öfters vielleicht sogar wandelt, wie früher, wenn man das so vergleicht. Würde ich jetzt einfach mal so spontan, Bauchgefühlssache. Ich habe ja da keine Ahnung, aber das ist so, die Gesellschaft tickt ja so
gerade aktuell. Definitiv so. Und wir kennen das alle, das Beispiel, und da tun wir Möbelhändler unser Bestes zu, wenn die Partnerin oder der Partner, meistens die Partnerin, zu IKEA geht und eigentlich Teelichter kaufen wollte, dann kommt sie wahrscheinlich noch mit 5 Dekokissen raus. Und das ist ja unser Ziel und unser Zweck, dass du hier reinkommst und sagst, boah, ist das cool, das nehme ich gleich noch mit. Und dann ist vielleicht auch noch, kostet jetzt unter 10 Euro, ach komm, ja, genau. Das brauche ich jetzt noch unbedingt. So ist es selbst auch bei mir zu Hause mit Kuscheldecken, die meine Partnerin mitbringt.
Ja, so wie du sagst, so Decken, Kissen oder Gläser.
Geht immer.
Das geht immer. Das sind so kleine Eurobeträge und dann an der Kasse sind es auf einmal dann doch ein paar hundert Euro. Ja. Aber du hast vorhin auch gesagt, während Corona oder als dann das mit dem Homeoffice so losging, vielleicht dann so Richtung Lieferanten geschaut, dann habt ihr ja auch relativ schnell reagieren müssen und euer Sortiment ja auch umstellen, beziehungsweise ja den Kunden die Nachfrage auch wieder decken können. Wie wählt ihr denn allgemein eure Lieferanten aus? Welche Kriterien sind euch da wichtig? Gerade irgendwie, dass die schnell liefern können oder dass die eine nachhaltige Produktion haben? Gibt es da von eurer Seite irgendwie bestimmte Kriterien?
Ja gut, oberste Prämisse ist sicherlich die Produktqualität. Erstmal müssen wir überzeugt sein vom Produkt, von der Qualität des Produktes und in jeglicher Form, ob das jetzt Sitzqualität oder Nachhaltigkeitskomponenten sind. Da sind wir mittlerweile ja auch dank Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz dazu verpflichtet, das zu berichten, dass wir das nachhalten, was unsere Lieferanten in der gesamten Kette bis zum Konsumenten am Ende, wo das Produkt herkommt, wo selbst die Materialien herkommen des Produktes, also sozusagen ein Produktpass, den wir da liefern müssen. Und natürlich interessiert es den Kunden auch. Mhm. Ja. Also die Anforderungen, was die Transparenz angeht, hinten raus, dass ich also nicht nur den Stuhl jetzt bei mir reinstelle und sage, ja, ist mir halt egal, sondern schon wissen will, wo kommt jetzt das Holz her? Mhm. Ist das jetzt vielleicht irgendein Urwaldholz aus Brasilien, was es nicht mehr gibt, ja? Mhm. Und auch gute Gründe hat dafür, dass es das nicht mehr gibt. Aber wir müssen es im Prinzip sicherstellen. Und das durchläuft bei uns im Einkauf Prüfszenarien. Das heißt, da wird ganz akribisch darauf geschaut. Und gerade wenn es im Ausland ist, dann auch definitiv damit verbunden, dass man vor Ort sich das anschaut. Ja. Also tatsächlich durch die Produktion läuft und sagt, okay, wie sieht es denn hier aus? Wer arbeitet hier? Ist auch vor Ort alles, was Kinderarbeit angeht, was Arbeitsschutz angeht, sauber. Natürlich immer unter den Gegebenheiten, die es halt lokal dort vor Ort gibt. Da kann sich jeder ein Bild davon machen, dass eine Textilfabrik in Indien wahrscheinlich einfach anders aussieht, als sie in Mitteleuropa aussehen würde. Aber da sind wir schon streng, müssen wir auch.
Ja, natürlich.
Ich glaube, wir haben da auch so als Familienunternehmen mit dem Werbegesicht von unserer Familie, mein Vater, der dann vorne auf dem Print oder im Social Media zu sehen ist, auch eine gewisse Verantwortung. Ja, dafür stehe ich mit meinem Namen. Mhm. Und das der Sorgfalt müssen wir nachkommen, absolut.
Mhm. Wie ist denn, also wenn ihr jetzt da mit euren Partnern oder Lieferanten zusammenarbeitet, ich gehe mal davon aus, es sind auch viele langjährige Partner, ja, aber sicherlich wird da auch mal durchgewechselt. Oder wie funktioniert da sowas? Also habt ihr gerade, oder hast du vielleicht so ein Beispiel, wo ihr sagt, vor langer Zeit mussten wir tatsächlich mal einen Partner wechseln aus den und den Gründen? Mhm. Gibt es da ein Beispiel?
Ja, leider gar nicht so lange Zeiten. Es ist wir stehen insgesamt vom Möbelhandel und auch die Möbelindustrie schon vor großen Herausforderungen aktuell. Mit Corona haben sich einfach die Erzeuger- und Herstellerkosten dynamisch entwickelt. Auf der anderen Seite auch die Konsumlaune und auch für uns die Kostenstrukturen im handelsseitig, so dass man da schon ja, in Spagat gehen muss. Mhm. Da haben es diverse Hersteller leider nicht geschafft, durch diese Krise durchzukommen, nachhaltig durchzukommen. Haben da einen großen Konzentrationsprozess weniger Hersteller, was für uns nicht gut ist, weil für uns in oberster Prämisse schon auch die Auswahl und Vielfalt für den Kunden dasteht. Ja. Und da kommt es immer wieder vor, in jüngster Zeit tatsächlich öfter, dass wir dann Hersteller wechseln müssen. Ist für uns ja kein Thema, was wir gern machen, weil wir müssen natürlich alle den ganzen Vertrieb neu einstellen, die Logistik muss wieder zueinander finden. Das sind einfach viele Prozesse und Zahnräder, die wir wieder neu ölen müssen. Es geht dann schon alles, aber es ist kein optimaler Zustand. Ein gewissen Wechsel ist aber sicherlich auch normal.
Ja, ja klar, natürlich. Arbeitet ihr nur über Händler, Partner oder macht ihr auch selber?
Ja, wir haben eine Eigenfertigung, wo wir in Lohnfertigung tatsächlich in Deutschland Polster, Möbel und Betten fertigen. Das ist aber eher, ich würde sagen, im Premium-Segment, ja.
Okay.
Also das ist wahnsinnig.
Wie viel Prozent ist das ungefähr, könntest du das sagen?
Also, vom Gesamtumsatz? Ja.
Nee, oder halt von den Produkten, vom Sortiment?
Nee, also ist tatsächlich gering.
Gering,
ich könnte es jetzt in der Prozentzahl gar nicht sagen, es wird unter 5% sein, weil wir einfach wahnsinnig viele Produkte haben. Mhm. Wenn ihr euch vorstellt, dass ihr da durch eine Boutique, wie wir das nennen, das sind also alles, was Haushalt und Dekorationsartikel angeht, das sind ja tausende Artikel, ja.
Okay.
Und so geht es weiter durch alle Sortimente. Und wenn ich dann 10 Sofas selber herstelle, dann sind das halt 10 Sofas, ja. Mhm. Die gibt es dann in hunderten Varianten, aber die alle auszurechnen in jeder Kombination ist gar nicht möglich. Ja.
Mhm, verstehe.
Also mathematisch natürlich möglich.
Ja, klar, natürlich. Nee, alles gut, verstehe. Aber im Exklusivbereich macht ihr dann praktisch selber, okay. Und ihr produziert hier am Standort?
Nein, das ist in Nordrhein-Westfalen,
wird es stimmen. Okay. Ja. Wunderbar. Definitiv auch ein wichtiger Punkt ist das Thema, wie kann ich meinem Kunden das Einkaufserlebnis geschmeidiger machen, besser machen. Da hast du uns ja unten auch gezeigt. Kannst du vielleicht auch gleich nochmal erzählen, wie ihr da allgemein eure Kassen verändert habt. Das ist einmal ein Punkt, auch intern. Aber das Thema Digitalisierung, da würde ich dann auch gerne nochmal im zweiten Schritt, aber vielleicht nimm uns doch einfach mal mit, was hat sich da verändert im Bereich der Kassen bei euch?
Ja, wir hatten hier in Bietigheim einen größeren Veränderungsprozess, der war durch, ja, wie nennt man das jetzt, externe Faktoren getrieben. Mhm. Ja, also ganz direkt gesagt, wir hatten einen Brand und einen Sanierungsfall in dem Gebäude auf so rund 24.000 Quadratmeter. Hatten wir die einmalige Chance, alles neu zu machen. Mhm. Gott sei Dank gut versichert und haben die Chance ergriffen und haben uns einfach viele Gedanken gemacht. Okay, was sind so die eigentlich festen Bestandteile, die immer so geprägt waren im Kopf und die du gar nicht anfassen wolltest, weil das war immer schon so, ja. Mhm. Und das hat auch der Mitarbeiter immer schon so gemacht. Mhm. Halt, wie wir halt sind als Menschen, beständig. Ja, ja. Und haben da einige Blindspots, sage ich jetzt mal, aufgedeckt und haben gesagt, hey, komm, eigentlich ist das jetzt doch mal eine Chance, das Thema anzugehen. Mhm. Themen, die wir im operativen Alltag auch vielleicht gar nicht stemmen hätten können, weil sie einfach zu viel Aufwand oder zu viel Kosten auch mit sich bringen. Und gerade wenn du es ansprichst, die Kassensysteme, die früher bei uns, wie das klassisch vielleicht in einem Möbelhaus war, wie so eine kleine Burg, ja, links und rechts und hinter dir überall eine Wand. Mhm. In jede Richtung gibt es dann eine Kasse zum Abkassieren und da schlangen sich dann die Leute davor. Dann gibt es so eine kleine Salontür wie im Western, wo dann rein und raus gehst und ja, alles sehr, sehr distanziert. Und im Wandel der Zeit, auch dadurch, dass es weniger Barkäufe gibt, heute eher per Karte bezahlt wird und die Kassensysteme sich dann gewandelt haben, haben wir gesagt, komm, da braucht man eine neue Entwicklung. Haben uns angeschaut, was machen denn zum Beispiel Hotels, ja, die ja klassisch auch immer so einen Empfang haben. große Theke früher mit vielleicht noch Marmorvertäfelung, auch alles sehr erhaben so von der Wirkung. Und dann steht da jemand dahinter, wo du vielleicht so als junge Mensch noch sie sagst und er duzt dich dann. Mhm. Und da wollte man ein bisschen weg, haben so kleinere Blöcke gestaltet, wo der die oder der Berater, der an der Kasse ist, auch mal beiseite stellen kann sich und sagt, hey, komm, ganz anders in ein Engagement oder in ein Engagement mit dem Kunden treten kann und viel persönlicher, ja, auch mal an Zeiten, wo wir jetzt nicht die höchsten Frequenzen haben, also unter der Woche auch mal sagen kann, hey, lieber Kunde, komm, ich zeig dir das kurz, ich hole dir einen Berater her, einfach einen viel persönlicheren, individuellen Touch reinbekommen und offener. Das heißt nicht, dass ich jetzt als Kunde hinter unsere Kassen laufe. Ich hoffe, dass sie das nicht machen. Da brauchen wir schon eine Barriere, natürlich einfach aufgrund auch rechtlicher Thematiken, aber ich glaube, das kommt ganz gut an.
Das ist auch tatsächlich so, wenn man schon vom Parkplatz bei euch hinläuft, eure neuen Kassen, die sind ja wirklich, die sind nicht groß, wie du sagst, wirklich so integriert, aber trotzdem fallen sie auf.
Also ja, stimmt.
Und kommen aus unserer eigenen Schreinerei.
Ah ja,
ja, okay. Ist also eine Massivholzplatte übereinander getafelt. Ist also auch da nachhaltig.
Ja, wie so ein Hotel halt.
Ja.
Hotel Dresden. Das eine, was ich auch echt interessant finde, du sagst ja, es ist auch so, Nahbarkeit. Man will für den Kunde irgendwo da sein, mit euren Beratern, das ist alles mega wichtig. Und jetzt kommt aber das Thema, wo sich dann eigentlich auch widerspricht, Digitalisierung. Da bin ich ja eigentlich weg vom Kunde, oder würdest du das anders sehen und sagst, nee, wir können trotzdem die Nahbarkeit schaffen, oder wie legt ihr das übereinander? Was ist bei euch digitalisiert?
Ich glaube, ein gesundes Maß an Digitalisierung ist wichtig. Wir haben in unseren Ausstellungen neben jetzt diversen Werbeportalen, also Bildschirmen für die Kunden, wo sie Informationen bekommen, oder Wegeführungen, die wir alle digitalisiert haben, haben wir alle Berater mit Tablets ausgestattet, die also dann mehr oder weniger papierfrei arbeiten können. Es ist schon noch so, dass am Ende ein Vertrag ausgedruckt wird bei uns und wir noch nicht ganz so weit sind, dass man die dann per E-Mail, wie jetzt vielleicht im Apple Store, zugesichert bekommt. Sind wir aber auf dem Weg dahin, dass man so vielleicht papierfreies Möbelhaus, könnte man dann sagen. Mhm. Sind wir aber noch nicht da.
Ja, weil du hast vorhin gesagt, sorry, wenn ich ganz kurz, weil du hast vorhin den Satz gesagt, Prospekte, aber wahrscheinlich guckt da schon noch irgendjemand rein. Hatte ich so das Gefühl, dass du bestimmt Gegner von Prospekten, oder wie siehst du das?
Nein. Wir haben bei uns natürlich so ein bisschen immer den Generationenwitz, ja, gegeben durch das Alter. Ich schaue mir, wenn ich es jetzt nicht beruflich sozusagen als Aspekt hätte, dann würde ich mir wahrscheinlich keine Prospekte anschauen. Da muss ich schon ganz ehrlich sein. Und wenn ich mit meinen Freunden spreche und dann ganz stolz meinen ersten Prospekt, den ich sozusagen in meiner Verantwortung von vorne bis hinten begleiten durfte, gezeigt habe, dann waren die alle so, ja, okay,
das passt. Passt, ja.
Und wenn jetzt nicht dein Name draufstehen würde, wäre mir das ehrlich gesagt ziemlich egal. So. Nee, gar nicht. Da bin ich pragmatisch, ja. Die Prospekte funktionieren, die Kundenschichten, die Zweiteinrichter, Dritteinrichter, Best-Ager sind klassisch auf diesem Medium zu erreichen. Es ist für uns vielmehr eine Diskussion, und Diskussion klingt oft zu negativ. Ich meine, das ist tatsächlich positiv, ein Austausch, auch ein Generationenaustausch, dass man hin zum Omni-Channel-System sich entwickelt. Ich habe einführend kurz gesagt, Digitalisierung bis zu einem gewissen Grad ist okay. Ich bin kein Fan davon, was wir immer wieder haben, dass Digitalisierungsunternehmen, beispielsweise die mit dem Magenta, bei uns Digitalprojekte vorstellen und gerne durchführen würden, wo ich dann auf der Fläche bei uns im Möbelhaus stehe, eine VR-Brille aufziehe und dann komme ich in einen neuen Store rein. Und dann bin ich aber auch so, wo ich sage, hey, aber warte, der Kunde ist jetzt extra vom Smartphone weg, aufgestanden vom Sofa, in den Laden gefahren.
Um dann sich
wieder virtuell hinzusetzen. Nee, der muss doch dann im Laden das Sofa anfassen, oder? Der muss doch den Stoff spüren, der muss vielleicht auch den Geruch einfach vom Leder mal wahrnehmen. So. Und das ist so der Spagat. Aber natürlich Omnichannel, klar. Also.
Ja. Vor allem, was auch krass ist, ich habe mir Paneele in mein Büro reingehängt. So
Akustikpaneele,
genau. Ja. Und dann habe ich ein Bild gemacht.
Megatrend auch. Also
ja, total.
Habt ihr auch welche im Angebot?
Okay. Dann habe ich ein Bild gemacht mit dem Handy, weil ich nämlich den Tisch, den ich eingebaut habe, das ist so ein Klapptisch ins Büro, soll die gleiche Farbe haben wie die Paneele. Das war nicht gleich auf dem Smartphone wie in Wirklichkeit. Also was will ich damit sagen? Du setzt so eine VR-Brille auf, aber das Sofa, der Tisch, das sieht anders aus, wie wenn du es live siehst. Das ist einfach so.
Ja.
Das kannst du nicht eins zu eins. Das ist alles gut und schön, die Digitalisierung und auch so VR-Brillen. Aber wo setze ich das ein? Vielleicht kann ich das einsetzen. Okay, hier ist das Sofa. Schau dir jetzt mal auf der VR-Brille an, wie das in deinem Raum stehen könnte. Mhm.
Ja.
Das wäre vielleicht eine coole Sache.
Hey, aber das sind ganz ehrlich, das sind Themen, da beschäftigen wir uns seit Jahren jetzt intensiv mit. Ich glaube, eine ganze Branche beschäftigt sich damit. Mhm. Wenn ich mir anschaue, was dann IKEA gemacht hat mit diesem AR-App, wo sie dann sämtliche Möbelkataloge digitalisiert haben. Mhm. Ah ja, was ja auch, wenn das jemand mal weiß hinten, was das an Aufwand und Kosten mit sich bringt, ein Riesenthema ist. Also selbst für so ein großes Unternehmen wie IKEA. Und dann es aber wieder einstellen, weil das vielleicht doch irgendwie nicht die richtige...
Vielleicht noch nicht Garant, auch.
Vielleicht auch noch nicht, das kann auch sein. Wir erleben ja jetzt gerade mit den Apple-Brillen, Skibrillen, die da reihenweise vom Zoll im Moment einkassiert werden, wieder so eine neue Digitalisierungswelle. Mal schauen, ob sich das in der Zukunft tatsächlich durchsetzt, solche Themen. Für mich ist das mehr ein Thema, wie schaffe ich das nahtlos zwischen den digitalen und dem stationären, die Verbindung vielleicht für den Kunden so möglichst ohne Hemmschwelle und ohne Qualitätsverlust zu erzeugen. Das heißt, im Idealfall inspiriert sich der Kunde, wie wir alle, in Instagram, auch vielleicht sogar kriegt er eine Werbeanzeige von uns, sagt, oh ja, geil, dieses Polster, das möchte ich haben, geht dann auf unseren Online-Shop. Der hat dann ein cooles Feeling, eine gute Produktqualität, eine gewisse Eigenständigkeit, bietet auch Inspiration. Klar, vielleicht links und rechts sieht dann, ah, warte, aber das Polster gibt es nicht nur so, sondern schon auch in verschiedenen Varianten. Stelle ich mir mal kurz eins, zwei zusammen, sage, ja, so möchte ich es. Und dann, ah, aber nee, ich möchte jetzt nicht kaufen. Ich könnte es zwar online kaufen, aber ich möchte halt doch nochmal draufsetzen mich, ja. Dann also gleich dort angezeigt, hey, dieses Sofa steht in Bietigheim, Sindelfingen, sonst wo, ja, wo es halt bei uns steht, in der und der Etage. Komm vorbei, schaust dir an. Der Kunde kommt rein, zeigt das Handy dem Berater und sagt, hey, das würde ich gerne sehen. Ja, klar, hier vorne steht's, setz dich drauf. Und dann sagt der Kunde, ja, okay, ich überleg's mir nochmal. Oder ich kauf's gleich jetzt hier vor Ort. Aber halt individuell, wie der Kunde das haben will. Und wenn er nachher sagt, hey, nee, ich bestell's doch online auf der Couch. Bitte, so what? Hauptsache, er bestellt's bei uns.
Mhm. Ja, klar. Ja?
Und das ist mehr so dieses Nahtlose. Dass die digitale Welt und die stationäre Welt da besser verfließt.
Und sorry, ganz kurz, ich sehe auch da anpassenden Kundenbedürfnisse. Der eine Kunde möchte halt von seinem Sofa sich ein Sofa bestellen und der andere möchte halt in den Laden kommen und dort schauen. Und da bietet die halt dann auch alles an. Du wolltest aber noch.
Ja, ich wollte noch was dazwischen fragen, aber passt da auch noch ganz gut dazu, weil gerade für die Kunden, die sich eben daheim was auf dem Sofa anschauen, ein Produkt sehen, das dann bei euch vielleicht einfach nur angucken oder sich das eben live erleben wollen, aber dann vielleicht bei einem anderen Mitbewerber, sage ich mal, das Produkt vielleicht günstiger sehen. Habt ihr da dann irgendwie die Möglichkeit, ja, dass ihr sagt, okay, du kriegst bei mir immer den besten Preis oder genau denselben Preis? Oder wie geht ihr damit um? Weil das ist ja sicherlich auch ein Problem der Digitalisierung, dass halt die Vergleichbarkeit der verschiedenen Möbelhäuser von demselben Produkt halt irgendwie gegeben ist.
Ja, absolut. Also klar, durch die Digitalisierung der Produkte, das fängt an bei der EAN, die meistens vom Hersteller gleich ist und geht dann bis hin zu Bild-KI. Über Google kann ich ein Sofa abfotografieren, schieb's rein in die Suche und dann kriege ich eigentlich in der Regel ganz präzise und gute Ergebnisse von ähnlichen oder wirklich dem gleichen Sofa von verschiedenen Händlern. Dann kann ich auch auf der Fläche über Marken und gewisse Intransparenz gar nicht mehr so viel machen. Das stimmt so. Wir stehen in einem großen Wettbewerb. Der Möbelhandel ist, also ich glaube, jeder Hörer, wenn er sich jetzt mal überlegt, wie weit er von seinem Zuhause zum nächsten Möbelhaus braucht, dann sind das wahrscheinlich unter 20 Minuten, außer ihr wohnt jetzt in Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Aber wenn wir jetzt in den Ballungsgebieten, also nichts gegen Mecklenburg-Vorpommern, kein Mac-Pom-Hate. Aber nur jetzt mal, dass man es sich bildlich vorstellen kann. Und wir als Familienunternehmen mit 1000 Mitarbeitern, ja, wir haben knapp über 200 Millionen Euro Umsatz, sind aber natürlich in dem Haifischbecken jetzt nicht der größte Fisch. Mhm. Und haben vielleicht nicht immer den besten Einkaufspreis, die besten Konditionen. Wir haben auch ganz normale Kostenstrukturen. Wir müssen natürlich gucken, dass wir am Ende vom Tag gesund wirtschaften, nachhaltig wirtschaften und können vielleicht nach vorne hin nicht immer sofort jeden Ansagepreis sozusagen, den irgendein Garagenhändler aus Polen oder sonst wo jetzt da reinwirft, im Internet kursieren. Was wir machen ist aber, dass wir einen guten Service bieten. Mhm. Wenn der Kunde bei uns das Produkt kauft, dann kann er eben sicher sein, dass er das sauber und reklamationsfrei möglichst geliefert bekommt. Mhm. Oder wenn was schief läuft, hey, dann sind wir da, dann sind wir ansprechbar. Dann kann man von mir aus auch eine E-Mail an socialmedia@hofmeister.de schicken und kommt dann am Ende auch bei mir als Person zum Beispiel raus oder bei meinem Vater oder bei einer Person, die was entscheiden kann und die vielleicht nicht nur eine Servicekraft ist. Mhm. So, und ich glaube, in dieser Qualität, in dem Beratung, in dem Servicegedanken, da liegt unsere Stärke. Ja? Und am Ende vom Tag sind wir trotzdem über gute Verbandsstrukturen preislich sehr gut aufgestellt. Ja, also da brauchen wir uns nicht verstecken. Ob es dann immer der allerbeste Preis oder günstigste ist, da kann ich keinen Brief und Siegel drauf geben.
Also ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, aber es ist tatsächlich so und das merkt man ja auch, man zahlt ja auch irgendwo den Service mit. Definitiv. Und das finde ich auch völlig in Ordnung, weil da viel mehr dahinter steckt. Und das ist dann aus meiner Sicht völlig in Ordnung. Also ich würde einen Haken dran machen.
Ja, ich glaube, dass man darf sich da auch nicht zu selber harmonisch sozusagen gegenüberstehen. Mhm. Man muss schon einen guten Preispunkt setzen und da aggressiv sein. Wir haben zum Beispiel bei uns oftmals die Diskussion Nachhaltigkeit und Preis. Ja. Mhm. Wo ist der Break-Even-Point für den Kunden, wo er sagt, okay, da investiere ich jetzt einen Euro mehr dafür, dass mein Produkt tatsächlich nachhaltig ist. Der Supermarkt hat es vorgemacht mit dem Bio-Label und dem Bio-Trend. Mhm. Ich glaube, da hat es lange gebraucht, bis es tatsächlich so in den Köpfen war, dass Bio vielleicht nicht teurer sein muss. Es war bestimmt die ersten 5 oder mehr Jahre so, dass immer Bio gleich teuer.
Ja, ja. Da
muss ich aufpassen.
Das war dann so in den Köpfen auch, ja. Mhm.
Ja, und ein ähnliches Phänomen haben wir mit der Nachhaltigkeit, mhm. ja. Und da müssen wir ganz viel dran arbeiten, dass wir in die Köpfe bekommen der Kunden, dass das nicht so ist, ja, dass es günstige, nachhaltige Produkte gibt. Mhm. Und dass vielleicht aber auch das der eine Euro am Anfang mehr investiert bei so einem langlebigen Produkt, was jetzt gerade im Küchenbereich vielleicht mal 30 Jahre hoffentlich nicht, aber 15 bis 20 Jahre steht, dass der eine Euro mehr gut investiertes Geld ist. Mhm.
Aber bleiben wir gerade mal bei dem Thema Küche. Wenn ich mir so eine Küche kaufe, baut ihr die dann auch bei mir ein?
Ja, Full Service.
Ja?
Von vorne
ja?
bis hinten.
Okay, dann ist es ja wieder rund. Dann passt es ja.
Ja. Also man kommt klassisch mit den Plänen vom Neubau oder von mir aus auch handgemessen vom Altbau, was man eben hat. Man braucht grundsätzlich Raummaße und Vorstellungen, kommt in die Läden und dann wird es ganz individuell gefertigt. Dann geht ein Team raus, misst den Raum nochmal per Lasertechnik aus. Die Küche wird finalisiert, nochmal sauber geplant. Bei uns heißt es technische Auftragskontrolle. Das ist ein Tag, der nochmal drüber läuft, 4-Augen-Prinzip, wird bestellt und dann kommt unser Küchenteam, wenn der Kunde das so möchte. Er kann natürlich auch abholen, aber also ich glaube, jeder, der mal eine Einbauküche montiert hat, der weiß, was das für ein Aufwand ist, ja. Und dann kommt ein Team von uns, hochprofessionell, immer ein Schreiner dabei und die montieren dann die Küche, ja.
Kann ich persönlich bestätigen.
Ja?
Ja.
Bei dir in der Hofmeisterküche von uns.
Ja, stimmt. Cool. Und ihr wart nicht nur einmal da.
Ja?
Ja. Es kam sogar ein Kran, aber das müssen wir jetzt hier nicht aus.
wahrscheinlich eine Arbeitsplatte, die dann zu schwer war. Ja, cool. Ja.
Also definitiv, ja, da ist euer Service wirklich sehr, sehr gut. Und hat auch alles funktioniert.
Cool.
Du hast auch keine Extrakosten gehabt?
Nee, also weil wie du sagst, eure die technische Aufmaß,
Auftragskontrolle.
Kontrolle, da kommt ja die Person vorbei, schaut sich alles an und dann passt es so.
Ja gut, also das ist der Idealfall. Bin ich ganz froh, dass es so ist und nicht andersrum. Ist natürlich auch ein hochindividuelles Produkt und überall, wo es hochindividuell ist, ist Fehleranfälligkeit da, ist ganz klar. Aber ich glaube, das geht dann darum, dass man dann solche Fehler minimiert und wenn Fehler passieren, dass man das dann gut löst, ja, und dass der Kunde am Ende in seiner Küche oder im Sofa sitzt und zufrieden ist.
Ja, doch, definitiv. Wo wir gerade bei Lieferung von Küchen sind und anderen Möbeln, das heißt, ihr habt ja auch eure komplette eigene Logistik.
Ja.
Jetzt bin ich bei euch im Möbelhaus, kaufe ein Produkt. Wie lange muss ich so denn im Schnitt warten und organisiert ihr das alles selber oder macht ihr das auch mit externen Partnern?
Also es ist unterschiedlich, was das Produkt natürlich angeht. Mhm. Es gibt schon viele Produkte, die wir sofort verfügbar auf Lager haben, die man also sofort mitnehmen könnte, entweder geliefert oder ja per Abholung. Ansonsten würde ich sagen, dass es so wahrscheinlich im Schnitt 8 bis 12 Wochen sind, bis so ein wertiges Möbelstück individuell gefertigt beim Hersteller dann vom Produktionsprozess oder vom Kaufdatum bis zum Endkundenmontage ist. Küche ist ein separates Thema. Das sind eigene Teams. Wir fahren, ich glaube, insgesamt mit 70 bis 80 LKWs fahren wir raus. Davon sind dann so vielleicht 12 bis 15 Küchenteams dabei. Logistikzentrum ist auch hier in Bietigheim, also wo der Firmensitz ist. Wir haben 2 verschiedene Lager mit Hochregallager automatisiert. Ja, also sind da eigentlich relativ gut aufgestellt und machen ganz viel, ich würde sagen, den Großteil machen wir selber. Es gibt auch Subunternehmer, um einfach gewisse Wellenbewegungen am Markt abfangen zu können, die wir dann beschäftigen, aber auch dort langjährige Beziehungen. Ja, ist ganz wichtig, das A und O.
Wir haben nämlich erst letztens auch, fällt mir gerade wieder ein, mit dem Unternehmen gesprochen, wo die auch sagen, ja, unsere Logistik und unsere LKW-Fahrer haben die auch im eigenen Oder sind auch alles eigene Mitarbeiter, weil das sozusagen ja auch wieder die Außendienstmitarbeiter dann der Firma sind.
Stimmt. Ja, voll also, gut. Ja, mega, stimmt ja. Im Prinzip sind es unsere Außendienstler dann. Ja, das ist das, wenn, vor allen Dingen ist ja auch, wenn ihr euch das selber vorstellt, hoch privat so, da kommt jemand in meinen, das Heiligste, was ich habe, ja, in mein Schlafzimmer vielleicht sogar rein und montiert da ein Bett, wo ich jetzt dann drin schlaf. Und das ist jemand vollkommen Fremdes, der da mitten in meine Wohnung oder in mein Haus reingeht. Und dementsprechend muss das einfach passen. Ja, da muss ein guter Eindruck entstehen, die müssen sauber arbeiten. Ist die Montage am Ende von der Qualität her gut? Also kann ich nur unterschreiben, ja.
Ja, definitiv. Also ich habe selber in einem Logistikunternehmen gearbeitet. Und wir haben aber nur externe beauftragt, also wir waren da praktisch eine Plattform. Und wir hatten sehr, sehr oft das Problem, gerade mit den Fahrern. Das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt. Wie tritt die Person da draußen auf, gerade Logistik, wenn ich die Sachen bringe? Und mein Papa, selber Italiener, der hat immer gesagt, ein Danke und ein Bitte kann jeder sagen. Und das war halt teilweise da schon ein Problem. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn die dann bei den Kunden da draußen sind, dass die halt einfach freundlich sind. Und
Kommunikation.
Da haben wir in der Logistik, das ist einfach so ein Riesenproblem. Das hat aber auch damit zu tun, weil auch viele aus dem Osten auch kommen, die dann auch über andere kleine Suppler-Unternehmen eingestellt werden, die dann auch hier vertragsweise sind, sogar im eigenen Transporter schlafen. Also Logistik ist echt ein sehr ekliges Thema tatsächlich. Und da kann ich euch voll verstehen und es finde ich auch gut, dass ihr da halt so lange Partnerschaften habt und da wirklich auch drauf achtet.
Ja.
Also das kann ich zu 100% unterstreichen, das ist mega wichtig.
Aber wie gesagt, Großteil fahren wir selber raus
mit unseren eigenen Leuten. Ja, ja. Ja, das kam auch so rüber, also das hat man auch tatsächlich, jetzt habe ich auch so verstanden. Unheimliches, interessantes Thema und auch immer eine Frage von uns, das Thema Nachhaltigkeit. Jeder spricht davon, aber ich bin mir auch sicher, und der Julian auch, viele wissen gar nicht, was es eigentlich ist. Und für jeden ist es was anderes. Was ist denn für euch nachhaltig?
Für uns war es auch ein Lernprozess, mit uns selber auch sich zu beschäftigen. Erstmal zu sagen, okay, was bedeutet für uns Nachhaltigkeit? Wo sind wir bereits nachhaltig? Und vor allen Dingen, wo wollen wir und müssen wir besser werden? Wir haben es dann für uns intern ganz theoretisch erstmal aufgebaut und haben gesagt, okay, es ist eine Drei-Säulen-Strategie. Wir haben eine ökologische Nachhaltigkeit, ökonomisch und sozial, drei Komponenten. Und versuchen die jeweils zu maximieren. Also ganz pragmatisch, was heißt jetzt ökologisch? Klar, CO2-Ausstoß. So ein Möbelhaus per se, da brauche ich euch nichts vormachen. Wenn ich 50.000 Quadratmeter beleuchte, dann braucht es Strom. Punkt. Ja? Wir waren immer schon aufgestellt, dass wir da Ökostrom holen. Das war aus Wasserkraftwerken in Norwegen oder Ähnlichem. Nur ist es ja in der Realität nicht wirklich der Strom, der da ankommt, aber du zahlst ihn halt, ja. Sind da Schritte vorangegangen, haben jetzt in der Sanierung hier im Muttersitz in Bietigheim unser Möbelhaus so aufgestellt, dass wir Mitte 24 diesen Jahres energetisch autark sind. Wir haben Blockheizkraftwerk, Photovoltaikanlagen, eine Beheizung bzw. Kühlung im Sommer, also Klima über Geothermieanlagen, LED-Beleuchtung komplett umgestellt, haben auf unserem Logistikzentrum riesige Photovoltaikanlagen und sind da schon bemüht. Ich möchte aber auch, also ganz, ganz klar, so viel wie halt geht. Ja? Familienunternehmen, Mittelstand, wir fahren immer noch mit LKWs raus und bringen die Möbel zu den Leuten und es gibt auch keinen adäquaten, sinnvollen Ersatz von Elektro-LKWs. Ob jetzt ein Elektromobilität dann so viel nachhaltiger ist, ist eine andere Diskussion.
Richtig.
Das füllt wahrscheinlich dann ein anderes Format oder nochmal eine extra Erfolge. Aber wir können es nur so weit sozusagen treiben, wie es in unserer Kraft auch liegt. Gehen da aber voran, ganz konsequent. Ökonomisch, ja, als Familienunternehmen über 130 Jahre Tradition denken, handeln wir einfach grundsätzlich nicht irgendwie in kurzfristigen Erfolgsperioden. Wir sind nicht an irgendwelche Aktienkurse gebunden und börsennotiert und stehen auch keine Investoren irgendwie im Hintergrund, die dann sagen, hey, jetzt drückt nochmal den Personalstand runter und jetzt müssen wir noch mehr maximal, noch mehr Profit. Das sind schon langfristige Perspektiven. Wir haben eine hohe Betriebszugehörigkeit im Durchschnitt, haben viele Auszubildende Jahr für Jahr, sind es ungefähr 140 in 14, 15 Ausbildungsberufen. Ja, also verteilt auf 3 Jahre.
Okay.
Aber da machen wir schon viel für auch für unsere Zukunft. Ja. Das ist A und O für so ein Unternehmen, ökonomisch da nachhaltig aufgestellt zu sein. Und dann sozial, ja, wenn du so als Familie selber noch so mit im Unternehmen hier auch in der Region verankert bist. Wir wohnen alle hier im Umkreis. dann sind natürlich links und rechts die sozialen Kontakte ganz, ganz, ganz wichtig. Wir unterstützen diverse Stiftungen, Kindergarten, Krankenhäuser, alles, was ja Vereine, alles, was eben so im direkten Umfeld sind da sehr regional aufgestellt, machen aber auch überregional Themen. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr, ich glaube, rund 50.000 Euro gespendet an die, als die Erdbeben waren in der syrischen und türkischen Grenzregion. Pragmatische Hilfe, einfach schnell auch Sachspenden getätigt. Das war über eine Stuttgarter Hilfsorganisation, Stelp.
Ja, Stelp, ja. Da ist auch der Timo Hildebrand, glaube ich, mit.
Ja, die einen super Job da gemacht haben. Wir haben im Jahr davor an die Malteser Hochwasserhilfe einen ähnlichen Betrag gespendet, als es um das Hochwasser der Ahr ging. Und dann ganz wichtig für uns einmal im Jahr eine Benefizgala. Das ist wir haben hier ein Zirkuszelt bei uns dann immer einmal, zweimal im Jahr, einmal Ostern und einmal im Winter. Weihnachtszirkus macht man da für Familien, für Kinder einfach eine Riesenschau. Und an einem Abend, immer der erste Freitag im Dezember, laden wir ein zu einer Gala, geladene Gäste, Prominenz und Politik und ja, was man eben alles für so eine ordentliche Zirkusgala braucht. Alles für einen guten Zweck. Letztes Jahr haben wir 151.500 Euro gesammelt an dem Abend für 4 Stiftungen. Das Eulgäle, das ist das Kinderkrankenhaus hier in Stuttgart, machen einen super Job. Kinderkrebs-Nachsorge in Tannheim und 2 Stiftungen vom Dr. Eckhard von Hirschhausen, wenn euch das was sagt, ja, so ein TV-Arzt und so ein Autor. Und ja, auch sehr großer Verfechter von Nachhaltigkeitsthemen, dem man gerne auch auf Social Media folgen kann. Super sympathischer Mensch. Engagieren uns da einfach sozial. Ganz wichtig, das ist mit in unserer DNA. Das ist der Teil, den wir zurückgeben. Wir bekommen viel in Deutschland von einem guten Rahmenbedingungen und dementsprechend müssen wir auch ein bisschen was zurückgeben.
Cool, das hört sich echt sehr gut an. Es ist tatsächlich, also wenn ich gerade nochmal so die Folge so ein bisschen Revue passieren lasse, ist schon, man merkt, es tut sich was. Also vielleicht auch, weil wir jetzt mit dir gesprochen haben, aber genau in die Richtung muss es gehen. Also es muss einfach schauen, okay, wie kann man als Unternehmen, das ist auch Julian und meine Philosophie, wenn wir mit Unternehmen sprechen, wie kann man diese nahbar machen? Und das macht ihr ja schon ganz gut. Gerade wie ihr euch umgestellt habt, leider war natürlich das Thema mit dem Brand, wo ich auch nochmal sagen würde, da kam ja kein Personenschaden zustande. Das ist ja auch, Gott sei Dank, ganz wichtig. Gott sei Dank, ja. So könnt ihr das einfach auch als positiver Neustart sehen. Das macht ihr ja auch. Hast du uns ja auch vorhin auch die Baustelle gezeigt. Wann wird es abgeschlossen, wenn du sagst, okay, ab da ist dann wieder, kann man wieder Kunden reinlassen?
Ja, Ende des Jahres. Ich kann jetzt noch keinen offiziellen Starttermin.
So ungefähr um den Dreh.
Ende des Jahres.
Ist eine Baustelle, ist flexibel.
Stimmt.
Ja, also das ist, ihr seid ja die Bauexperten.
Genau.
Ihr wisst es und so ein Möbelhaus ist halt doch nochmal was anderes als ein Einfamilienhaus. Ja. Dementsprechend variabel, aber also wir haben schon eine Perspektive, die da akkurater ist, aber nichts Offizielles deswegen.
Ja klar, verstehen wir absolut. Wunderbar. Karl Friedrich Hofmeister, bei uns zu Gast im Baupodcast der Höfli und der Baustein. Vielen Dank, dass du uns die Einblicke gewährt hast.
Vielen Dank für die Einladung, es hat super Spaß gemacht.
Sehr gerne. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Bis bald.
Danke, ciao.
Ey Leute, bitte denkt dran, uns hier zu bewerten. Gibt uns 5 Sterne. Das ist mega wichtig, wir wollen wachsen und nur mit euch können wir wachsen. Daher überlegt nicht lang, drückt jetzt nicht einfach weg, sondern gebt uns 5 Sterne, teilt den Podcast und unterstützt uns. Und wir danken euch allen, dass ihr uns jedes Mal zuhört.